Einen schönen guten Tag, eine neue Folge Velohome Nummer 61, Veloraces zur Tour Spezialfolge 8. Und ich begrüße aus der schönen, schönen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland den lieben Chris. Guten Tag.
Hi, der Traum lebt. Der Traum lebt weiter.
Ja, wir haben zum Ende der Folge, müssen wir noch was Trauriges erzählen. Kurz, aber was so ist, aber da teasern wir jetzt erstmal nur hin, dass ihr auch bis zum Ende durchhört. Und machen wir wieder ein Recap der letzten Etappen. Fangen wir an, wie immer, mit der letzten noch nicht besprochenen Etappe am Samstag. Eine Etappe, auf die ich mich sehr gefreut habe und ich glaube, du auch, oder?
Ja, sicherlich. Auf Bergankünfte freue ich mich eigentlich grundsätzlich immer. Zumal ja zumindest so der Kampf um Platz 2 ja noch total offen war. Also da waren ja noch mehrere Leute im Gespräch, klar, und es waren 3 hohe Berge waren dabei.
Und darf ich kurz? Der erste Berg war natürlich sowas, den ich selber schon gefahren bin, und das finde ich immer besonders schön. Weißt du, wenn man so die Ecken kennt, wo die langfahren, und dann weiß, da hat man auch schon mal geschwitzt, und dann der Ort, wo wir mehrere Tage gewohnt haben, sind sie dann auch durchgefahren, Le Graf. Und ne, dann weiß man so, okay, hier bei der Kurve, da hoch haben wir gewohnt und so, das kann ich jedem auch mal nur ans Herz legen, wenn man es nicht schafft, zur Tour selber zu fahren, vielleicht mal so ein paar klassische Berge der Etappen so abzufahren. Also wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie im Sommer sich eine Woche freizunehmen oder so, ein Fahrrad reinpacken und dahin fahren und ein paar Tour-Etappen-Berge zu fahren, das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und ja, gerade die Gegend vom Samstag hat er echt eingeladen. Also Galibier, Telegraph, Alpe d'Huez, wie hieß der erste vom Samstag?
Lotaré,
der Isoar, alles tolle, ganz klassische Anstiege, die wirklich auch in ganz, ganz nah beieinander liegen. Also eine wirklich tolle Gegend, um mal Berg zu fahren.
Ohne da jetzt auch wirklich das jetzt böse zu meinen, also das unterscheidet dann auch ganz ehrlich einen Profisportler von einem Hobbysportler, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, also ich glaube, es gibt wenige Profisportler, die den Lotaré jetzt wirklich so als Berg bezeichnen würden, im Endeffekt ist es dann doch eine bessere Autobahn, wo jetzt wirklich, ja, vielleicht sogar ein Marcel Kittel, wenn er sich anstrengen würde, wahrscheinlich oben mit ankommen könnte.
Ja, in der Tat. Bloß wir sind den Lotaron gefahren, nachdem wir Alpe d'Huez, und zwar das Stück bis ganz nach oben und dann hintenrum zurück, wie bei der Tour letztes Jahr, gefahren waren. Und da muss ich sagen, so ein Hobbysportler wie unser eins hat da schon, vor allen Dingen, weil wir am nächsten Tag noch ordentlich gefahren sind, da hatte ich schon genug. Also da reichte mir der Lotaron auch ein wenig.
Klar, also wenn man jetzt Alpe d'Huez vorher in den Beinen hat, dann mit Sicherheit, ansonsten ist es ein ganz rhythmischer Berg, 3-4% so im Schnitt. Also ich glaube, wenn man da einmal so seinen Rhythmus gefunden hat, kann man den auch jetzt so als relativ untrainierter Hobbysportler, so wie ich mich jetzt beispielsweise einschätzen würde, da jetzt, denke ich mal, auch ohne großes Training da jetzt auch mal...
Rhythmisch ist der auf jeden Fall. Und das hat man auch gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr kontinuierlich hochgefahren sind. Ne, da hat sich nicht viel wirklich getan während des Anstiegs dort.
Ja, also ja, zum Rennverlauf, es hat sich eine relativ große Gruppe am Anfang gleich abgesetzt. Dabei war ein Joaquim Rodriguez, der natürlich aufs Bergklassement geschielt hat. Die enttäuschten Skies, also Garen Thomas, Mikkel Nieve, die am Vortag ja ihren Leader sozusagen, oder ihren Ersatzleader im Gesamtklassement verloren hatten. Steven Kruiswijk, der auch mal freie Fahrt bekam. Rafael Majka, ihm ging es ähnlich wie den Sky-Leuten, Contador raus. Ja, ansonsten Peter Sagan, warum auch immer. Also die Taktik von Sagan mit der Wahl seiner Ausreißerversuche, die erschließt sich mir jetzt mal so gar nicht.
Nee, man denkt schon fast ein bisschen, dass er für sein neues Team mitarbeitet, oder?
Ja, er hat nicht mal so wirklich viel mitgearbeitet, und ich denke mir, warum geht er da in die Gruppe? Also klar, diese Sprintwertung, die kann er da abschießen, da gab es auch keine Gegenwehr, aber im Endeffekt das Klassement in der Sprintwertung hat er sicher. Ja. Also da sollte er vielleicht doch eher gucken, Mensch, vielleicht mal auf eine Etappe jetzt wie die heutige, ohne da jetzt schon drüber reden zu wollen, die jetzt vielleicht vom Profil her oder so von der Anlage her besser zu ihm gepasst hätte. Auf jeden Fall zurück zum Renngeschehen. Mhm. Eine große Gruppe hat sich relativ früh gebildet, ist auch auf einige Minuten weg. Also man hätte jetzt denken können, gut, große Gruppe, wer soll da hinterherfahren? Und es gab dann doch ein paar, die blöd genug waren, ohne das jetzt zu böse ausdrücken zu wollen. Und
wen meinst du namentlich?
Team NetApp.
Genau.
Aber wirklich durch die Bank weg. Also alle. Also ich frage mich wirklich, was Team NetApp sich bei so einer Aktion gedacht hat. Gut, Lotterie, ist noch jeder geschlossen mit rübergefahren. Die Gruppe vorne, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie weit sie weg war. Ich glaube 5 Minuten etwa. Mhm. Waren doch einige starke Bergfahrer dabei. So Nieve, Rodriguez, Maika, Roach. Also doch einige, wo man sagen könnte, okay, denen würde man das auch zutrauen, das vielleicht durchziehen zu können. Auf jeden Fall, kurz nach der Abfahrt vom Lotterie, da war noch so ein nahezu Flachstück, ist plötzlich NetApp eingestiegen, aber mit jedem,
den Mann und Maus.
Mit jedem, den sie zur Verfügung hatten, wirklich mit jedem. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, da werden jetzt binnen weniger Kilometer alle verheizt. Was erwarten sie sich jetzt von der Situation?
Vor allem, weil ein König hatte ja, war ja jetzt auch nicht in der Position, dass man hätte sagen können, er als Kapitän fährt an diesem Tag irgendwie auf Etappensieg sowieso nicht, aber dass er an diesem Tag irgendwie noch hätte einen Sprung jetzt so weit machen können. Also er liegt jetzt, er lag nach der Etappe oder vor der Etappe um die 8 Minuten, glaube ich, zurück. Da war jetzt auch nicht irgendwie das Podium in Sicht, dass man sagt, heute gehen wir aufs Ganze, heute hauen wir alles raus.
Da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Also so ein König hat natürlich am Vortag dann doch in Chamrousse schon eine wahnsinnig gute Leistung vollbracht. Also wenn es da nicht ganz so läuft, wie es gelaufen ist, gewinnt er sogar die Etappe. Also er war neben Maika damals der Stärkste auf dieser Etappe. Also wenn man Nibali mal ausklammert, Nibali ist natürlich der Topfahrer. Mhm. Und dann ist halt schon die Frage, okay, wenn man so einen Nibali dann auch in der Gruppe mit dabei hat, dann fährt man den quasi vielleicht sogar zum 4. Etappensieg. Muss das sein? Muss jetzt vielleicht eher nicht sein. Also er hätte sich schon im Gesamtklassement verbessern können, hätte aber auch machen können, wenn er am Schlussanstieg aufgrund der eigenen Stärke da attackiert. Mhm. Auf jeden Fall, man bringt sich in eine enorme angreifbare Situation. Man stelle sich vor, die Helfer sind aufgebraucht, das Feld ist noch 30 Mann stark und dann geht ein Pierre Rolland. Wer fährt dann nach? Mhm. Also, wer soll dann nachfahren? Ein Nibali sagt sich, ja, dieser Rolland, der ist da 8-9 Minuten weg, was soll ich dem nachfahren? Das denken sich dann einige und König hat dann keine Helfer mehr und ja, blöd. Mhm.
Ja, Nibali muss nichts mehr machen. Also, er musste zum damaligen Zeitpunkt nichts mehr machen und das hat sich auch nicht geändert. Am Ende ist es so, zum Issoire hoch?
Ja, also Issoire hoch hat auch NetApp mit Machado, Mendes und wie sie alle heißen, noch weiter Tempo gemacht. Ganz oben raus hat dann Pinot ein Stück weit noch attackiert. Das war eine halbe Attacke, möchte ich sagen. Er wollte einfach als Erster in die Abfahrt rein. Ich könnte mir vorstellen, dass so sein Coach ihm gesagt hat, du bist vielleicht eher ein unsicherer Abfahrer. Dir könnte es vielleicht sogar besser tun, wenn du jetzt als Erster in die Abfahrt gehst, weil dann, wer vorne ist, wird als Letzter erst abgehängt. Mhm. Und wer als Erster reingeht, der kann sich seine Linie natürlich selber aussuchen. Von daher vielleicht logische Sache. Was er vermeiden wollte, ist dann allerdings doch passiert. Und zwar gab es die Attacke von Ager d'Auxerre in der Abfahrt von Perrault und Bardet, die dann ihren Konkurrenten um den 3. Platz abhängen wollten. Von vorne ist ein Christophe Reblon noch nach hinten gerufen worden. Der hat auch nochmal Vollgas gegeben. Allerdings Die Aktion ist dann doch ein Stück weit verpufft. Es waren einige Fahrer nach hinten gebunden, die dann wieder den Anschluss zusammengeschafft haben. TJ van Garderen hatte dann noch 3 Helfer hinten. Und wenn dann mehrere Teams dann Ager d'Auxerre hinterherfahren, ist es auch ja schnell gegessen, um das Ganze abzukürzen. Also ist dann doch eine recht große Gruppe in den Schlussanstieg gefahren. Davor noch eine Gruppe mit minimalem Abstand. Also es waren dann nur noch so 50 Sekunden. Man hätte davon ausgehen können, sie schaffen es nicht, aber Einfacher war dann doch stark genug, dass er es sogar durchziehen konnte. Und das war ein Raphael Maika, der am Vortag schon den 2. Platz belegt hat und da nachhaltig bewiesen hat, hey, in der 3. Woche ist mit ihm zu rechnen.
Und er hat sich damit auch in das Rennen um das gepunktete Bergtrikot auch wieder reingefahren. Ne? Er lag nach dieser Etappe gleich auf mit 88 Punkten mit Rodriguez. Das scheint vielleicht dann auch so zu sein, ja, dass das jetzt so ein neues Ziel von Team Tinkoff Saxo ist, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon keine Möglichkeit mehr haben, das Gelbe zu holen, vielleicht versuchen wir so.
Absolut, absolut. Also
hätte man vorher.
Er hat auf den ersten 2 Anstiegen hat der Rodriguez noch schön quasi die Punkte überlassen, ist jeweils als 2. Mal nicht über die Gruppe gefahren. Aber ganz am Ende war Rodriguez nicht mehr dabei. Es gibt bei einer Bergankunft ab ab der zweiten Kategorie gibt es doppelte Punktzahl. Man kann sich vorstellen, gut, erste Kategorie sind gleich statt 10 Punkte 20 Punkte.
Mhm.
Das hat ordentlich reingehauen. Ja, war gleich auf. Dahinter, wenn man da nochmal kurz drauf eingeht,
ja.
Es gab verschiedenste Angriffe. Nibali hat wieder attackiert. Nur ein Perrault konnte ihm folgen. Nicht ganz, am Ende hat er noch 2 Sekunden verloren. Die Enttäuschung ein Stück weit war Valverde, der dann doch einiges eingebüßt hat, auf Perrault dann immerhin eine Minute.
Er hatte ja reklamiert, dass seine Schaltung irgendwie nicht richtig gewollt hat und er nur noch auf dem großen Blatt fahren konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und verstanden habe.
Ja, hat er gemeint, ob das jetzt stimmt. Das war.
Ach, der lügt doch nicht, oder? Würdest du behaupten, er lügt?
Ich weiß es nicht. Ich möchte es einfach nicht werten. Ich weiß nicht, ob jetzt Nibali gelogen hat, als er da bei diesem Uphill-Finish gegen Contador ein paar Sekunden verloren hat. Dann hat er auch gemeint, er hätte da irgendwie nicht mehr schalten können.
Mhm.
Ob da jetzt was dran war oder nicht, ist im Endeffekt ja auch belanglos. Also
ja,
die
ja.
Zeit, die er verloren hat, ist jetzt Fakt. Hat das Ganze im Bereich der Podiumsplätze noch ein bisschen näher zusammengeschoben. Pinot hat ja wieder Zeit gewonnen, auch ein Bardet hat Zeit gewonnen. Die zwei, die ums weiße Trikot gekämpft haben, waren zudem noch in der gleichen Sekunde da reingekommen. Mhm. Also für weitere Spannung war garantiert und auch Frank Schleck hat da wieder einen Sprung nach vorne machen.
Absolut. Und für mich die Enttäuschung auch so ein bisschen, abgesehen von Valverde für dich. Sag mal schnell, Richie Porte. Also, dass der bei der Etappe, hättest du mir vorher gesagt, dass der bei der Etappe hinter Frank Schleck reinkommt, hat mich schon ein bisschen, ich hatte ja vorher mehr von ihm gehalten, da war ich schon ein bisschen, okay, er ist reingekommen irgendwie als, weiß der Geier.
27. glaube ich.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh, Mitte 20. Mit 5 Minuten Abstand, also das war desaströs. Also das ganze Team Sky ist irgendwie neben der Spur, habe ich so den Eindruck.
Also für mich war das dann nicht mehr desaströs, das war für mich die logische Konsequenz. Er hat am Vortag ist er ja regelrecht eingebrochen und da war dann die Moral auch im Arsch. Also da wusste er, okay, es geht jetzt nicht mehr ums Podium. Vielleicht ist ein Port dann auch egal, ob er der 9. oder 12. wird. Vielleicht sammelt er die Kräfte, um jetzt vielleicht in der dritten Woche nochmal so einen Angriff zu wagen, aber.
Ja, das war mein Gedanke. Also am Tag vorher völlig eingebrochen. Okay, vielleicht hat er über Nacht gut regeneriert. Jetzt hat er die Zeit aufgebrummt, ja, dass sie ihn nicht mehr richtig beachten müssen. Das wäre eigentlich so ein Tag gewesen, wo ich dann gedacht hätte, okay, wenn er gut regeneriert, könnte er da was rausholen. Aber im Gegenteil, noch mehr eingebrochen. Also da war ja gar nichts mehr dann.
Aber an dem Tag hätte er auch nicht viel gewinnen können. Also selbst wenn er da wieder einigermaßen in Form gewesen wäre, also er weiß, wie groß die Anstrengung am Vortag für ihn wirklich war, lass ihn auf Platz 8 ankommen auf der Etappe, dann ja, macht er auch kaum was gut. Also war jetzt nicht wirklich verkehrt.
Mhm.
Hat schon gepasst. Vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen nochmal was.
Ich würde mich ja immer freuen für das Team Sky, aber das scheint nicht deren Tour zu sein, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nibali am Ende dann hatte er dann über 4,5 Minuten Vorsprung schon vor Valverde es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass er es ist. Der wohl, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wie wir es beim letzten Mal auch schon gesagt haben, es manifestiert sich eigentlich nur noch, was wir dachten.
Moment, der Traum lebt weiter.
Der Traum. Der Traum lebte auch bei der 15. Etappe weiter für unseren Freund aus Norwegen. Und ich rede nicht von Markus, sondern von Christoph. Der hat das Ding abgeschossen. War so eine Etappe, wie man sie eigentlich erwarten konnte, oder? Also so,
Ich war selten so enttäuscht von dem Cup. Also im Vorfeld wurde ja einiges berichtet. Ja, Unwetter, Windböen, also eventuell Seitenkanten, Situation. War dann doch alles wesentlich einfacher, als es dann doch vorher prognostiziert wurde. Und was mich am meisten, ich habe mich einfach über eigentlich alles geärgert. Erstens mal die fehlende Action aufgrund fehlenden Seitenwindes. Das war das Erste. Das Zweite, dass Heinrich Hausler, obwohl er da wirklich, wirklich super positioniert war, dann doch nicht mehr an Christoph vorbeikam. Und das dritte war, ich hab selten so mit Ausreißern mitgefiebert, wie diesmal mit Jack Bauer und Martin Elmiger, die wirklich bis 100 Meter vor dem Ziel dann wirklich vorne gelegen waren. Sie sind mit 13, 14 Sekunden in den letzten Kilometer reingefahren.
Sie hatten mal noch, ich habe noch drauf geachtet, ich glaube bei Kilometer 9 hatten sie noch 38 Sekunden Vorsprung. Und da dachte ich in dem Moment so, boah, das könnte reichen.
Ja, bei 38 Sekunden, 9 Kilometer da eher nicht. Also ich glaube, sie hatten sogar bei 5 Kilometer hatten sie noch 34 Sekunden.
Okay.
Also man geht ja immer davon aus, vor allem bei einer kleinen Gruppe, dass vielleicht sogar diese Rechnung 10 Kilometer eine Minute nicht mehr ganz so hinhaut. Mhm. Aber die haben sich erstaunlich gut gehalten und mit Sicherheit einer von den beiden hätte das Ding einfach ja verdient gehabt. Und das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ansonsten, was vielleicht noch zu erwähnen ist, also ein Kittel, der dann doch nicht der Übermensch ist, auch nicht im flachen Sprint und für den es dann diesmal auch nur in Anführungszeichen zum 11. Platz gereicht hat.
Ja. Greipel, Vierter, Sagan Dritter, wieder nur ein dritter Platz. Vielleicht sind das echt, also hast du recht, sind das die Momente, wo ihm die paar Körner fehlen, die er an Tagen vorher verpulvert hat. Ich meine, er fährt im grünen Trikot, da gibt's nichts dran rumzukritisieren. Aber das sind die Momente, wo man sagt, vielleicht fehlt ihm da doch noch so ein bisschen die, über eine lange Zeit, über einen größeren Zeitraum gesehen, also über eine Tour, die Intelligenz in den richtigen Momenten mit den eigenen Kräften zu haushalten.
Ja, vor allem, es ist ja Quatsch, bei einer Etappe mit einer Bergankunft auszureißen. Also für einen Sagan, er ist ein super Fahrer. Ich traue ihm da auch zu, dass er auch mal vielleicht irgendwann in der richtigen Konstellation auch mal so eine Bergankunft gewinnen kann. Aber natürlich nicht, wenn da so, keine Ahnung, ein Jewe, ein Maika und so mit dabei sind. Also das ist ja schon abgehoben. Da halt, um jetzt den Übergang auch gleich zu schaffen, vielmehr so eine Etappe wie heute, wo das Rennen mit einer Abfahrt ins Ziel endet, ähnlich so wie der Etappe in Mühlhus, wo wirklich so 40 Kilometer Abfahrt waren. Heute waren es nicht ganz so viele, aber als guter Abfahrer und als endschneller Mann wäre der Sagan da wohl besser in der Fluchtgruppe aufgehoben gewesen.
Ja, fass mal heute zusammen. Du hast ja mehr mitbekommen als ich zumindest.
Ticker so ein bisschen verfolgt, gesehen habe ich es leider nicht. Es hat relativ lange gedauert, bis so eine Gruppe da wirklich stand. Also es hat sich relativ früh eine Zwölfer, oder was heißt relativ früh, ich glaube so nach 20, 30 Kilometer eine Zwölfergruppe abgesetzt. Unter anderem mit Michael Rogers, Wassil Kirienka, Michael Albersini, Michael Kwiatkowski, dem Polen, der jetzt sich doch jetzt immer öfter mal wieder zeigt. Jon Ezagirre war noch dabei.
Vöckler?
Ich weiß nicht, ob er gleich am Anfang dabei war oder vielleicht erst ein bisschen später. Auf jeden Fall, die Gruppe war erstmal so ein bisschen weg, dann wurde hinten aber Tempo gemacht. Man kam nochmal fast dran und daraufhin sind nochmal 9 Fahrer nachgesprungen. Also es hat sich dann eine 21-fahrerköpfige Gruppe gebildet hinten. Hatte keiner großes Interesse nachzufahren. Kwiatkowski war zu dem Zeitpunkt mit 19 Minuten Bester der Gesamtwertung. Es ging dann, glaube ich, bis rauf auf 12 Minuten Vorsprung. Also es war abzusehen, dass die Gruppe durchkommt. Am Berg.
Plätscherte es vor sich hin, so irgendwie.
Dann am Berg einige Attacken, also Cyril Gauthier und Thomas Vöckler, beide aus dem Team Europcar, haben zusammen so versucht, ein bisschen das Feld auseinanderzunehmen oder die Ausreißergruppe. Das haben aber ihre Konkurrenten nie ganz abschütteln können. Ging dann in die Abfahrt und da hat sich dann Michael Rogers dann doch absetzen können und hat das Ding gewonnen. Ähnlich wie die Etappe damals beim Giro, als er sich auch in der Abfahrt abgesetzt hat.
Also das war auch genau mein Gedanke. Also erinnerte mich sehr von dem, was ich gelesen hatte und mitbekommen habe, an diese Giro-Etappe, wo er dann, man darf es ja nicht unterschätzen, er ist ja nicht der Jüngste mehr, aber er war ja auch Zeitfahrweltmeister. Also das, was auch gerne mal ein Toni Martin macht, das kann er einfach. Und auch damals zur T-Mobile-Zeiten war er ja auch für solche Situationen nicht bekannt. Das wäre jetzt zu viel, aber da weiß man, das kann er.
Genau.
Und absolut. Da spielt er das auch einfach ganz klassisch aus.
Also mich hat es gewundert, dass ein Kwiatkowski so früh dann doch reißen lässt im Schlussanstieg. Also bei dem ist einfach der Ofen aus, der wurde im Frühjahr dann doch ein bisschen zu sehr verheizt. Da kommt jetzt nicht mehr viel.
Am Ende Valverde und Nibali und alle dann doch König und alle zusammen, Roger Kluge mit dabei kurz danach. Die haben dann ihre 8 Minuten aufgebrummt, aber für die Gesamtwertung spielt das natürlich überhaupt keine Rolle mehr.
Doch, also doch, heute doch. Ist einiges passiert.
Was habe ich denn da verpasst?
Heute hat sich das Klassement, also wurde ganz schön durcheinander gewesen.
Was?
Also
wieso?
Hinten hat.
Wieso mal sagst du, wieso lässt du mich hier auflaufen?
Also doch, es war so ein bisschen so ein Rennen, also es gab zwei Rennen im Rennen, sozusagen. Also zu Beginn des Schlussanstiegs hat hinten Movistar das Tempo ganz schön erhöht. Man hatte vorne ja auch noch Jon Izagirre. Dann haben plötzlich Fahrer Probleme gekriegt, wo man nicht dachte, dass die vielleicht Probleme kriegen. Also beispielsweise ein TJ van Garderen, der heute dann im Endeffekt fast 4 Minuten verloren hatte. Der lag zuvor auf Platz 4. Ihm hätte man aufgrund seiner Zeitfahrfähigkeiten doch noch vielleicht am Ende sogar einen Platz 2 zutrauen können. Der hat abreißen lassen müssen. Ein Romain Bardet hat 2 Minuten verloren, hat damit das weiße Trikot verloren. Frank Schleck hat weiter verloren, Bauke Mollema hat verloren und
Das hatte ich natürlich gefreut.
Ach ja. Sagen wir mal so, mir kam das nicht ganz ungewohnt.
Du nimmst es mit, was mitzunehmen ist.
Ja, also heute auch wirklich im Endeffekt nur die 5 Leute, Pinot, Valverde, Perrault, Nibali, König, ganz vorne dabei, dem Rest gegenüber haben sie schon 1 Minute aufwärts dann aufgebrummt. Ganz, ganz stark. Haben natürlich auch von der starken Teamleistung heute profitiert. Also ein Jean Gadré heute wieder gut in Form, also hat schon des Öfteren jetzt gezeigt, dass er Valverde da lang begleiten kann. Jon Izagirre kam da von vorne zurück auf Seiten von FDJ. Arnaud Chenozon, der ja auch mal bei Kestepane mit Valverde zusammen im Team fuhr, der für Pinot da noch Tempo gemacht hat. Von vorne kam ein Jeremy Roy zurück für FDJ, der dann nochmal in der Abfahrt Tempo machen konnte. Also insgesamt die Taktik hat gepasst und das Podium, ja.
Es rückt nicht weiter fern.
Es zeigt sich immer deutlicher. Also im Endeffekt kämpfen jetzt noch 4 Leute, würde ich sagen, um Platz 2. Van Garderen und Leopold König sind da jetzt schon raus. König aber immerhin mit einem Sprung von Platz 8 auf Platz 7. Und wenn man sich überlegt, als Pro-Kontinental-Team, da jetzt wirklich so ein Fahrer auf Platz 7 in der Gesamtheit haben, auch wenn man da jetzt vielleicht sogar noch mal einen Contador und Froome dazu rechnet, immerhin noch Top 10.
Immerhin Top 10 und vor Leuten wie Mollema, der ja auch schon deutlich weiter vorne gesehen wurde, vor einem Frank Schleck, vor einem Richie Porte. Das ist schon alle Ehren wert und es wird den neuen Sponsor Bora ja auch mit Sicherheit nicht, wird er nicht ungern sehen.
Absolut, wird natürlich auch schwer, je nachdem wie das neue Budget da ausschaut, so einen Fahrer vielleicht auch zu halten. Also er weckt natürlich dann schon auch Begehrlichkeiten. Wo älter ist das eine, ob da ein Fahrer vielleicht in die Top Ten kommt am Ende der Saison, wenn viele schon müde sind. Eine Tour ist natürlich was anderes und für mich ist das Ende der Fahnenstange, wenn so ein TJ van Garderen vielleicht morgen übermorgen nochmal Plätze oder Sekunden liegen lässt. Für mich ist das Ende der Fahnenstange unter Umständen noch gar nicht erreicht.
Mhm. Was sagst du denn zu Bora? Also meine erste Reaktion war so ein bisschen, was machen die? Du weißt es bis jetzt noch nicht.
Doch, ich weiß es natürlich schon, also aus der Eurosport-Werbung.
Ja.
Da kann ich so ein bisschen was mit Bora anfangen. Ich bin ja froh, dass sie nicht die Schwangere aus der Israel-Werbung da jetzt wirklich als neue Sponsorin präsentiert haben. Also von daher ist es noch eine Werbung, die jetzt vielleicht sogar eher weniger genervt hat von Bora als jetzt vielleicht von manch anderen Werbepartnern. Allerdings kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass Bora jetzt so ein Partner ist, der jetzt so nachhaltig wirklich auch die Finanzkraft hat, um da jetzt ordentlich viel zu bewegen. Also da hätte ich mir doch ein anderes Kaliber vorgestellt.
Das hatte ich auch gehofft. Also ich dachte mir auch im ersten Moment so, okay, 5 Jahre Bora, schön und gut, aber wie viel fließt da wirklich? Und hat man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen unter Wert verkauft? Also wer weiß, das werden wir erst in den nächsten vielleicht 1-2 Jahren sehen, was dabei nicht passiert, auch mit dem Geld. Aber man weiß ja nicht, was für Summen da fließen. Vielleicht ist ja Bora, bloß weil wir uns in der Küchenszene nicht auskennen, wirklich der Premium-Anbieter und da fließt das Gold wie bei uns, der Honig und der Wein.
Also ich meine, ich hätte letztens mal gehört, dass Bora nicht so den allerhöchsten Umsatz hat. Also doch im Bereich von einigen Millionen darf man sich aber nicht vorstellen, dass der komplette Umsatz oder der komplette Gewinn jetzt gleich in so einen Radsportsponsor.
Ja, das würde mich auch wundern. Dann würde ich aber auch jeden BWLer, der da die Rechnung aufmacht, erstmal in den Hintern treten.
Allerdings denke ich mir halt, vielleicht ist da jetzt auch das ganze Ding mit der Werbung wirklich auch mal wirklich so gemeint, dass sie wirklich auch das Radsportteam da wirklich so als effektive Werbung dann auch nutzen. Also ich denke mir jetzt, es gibt genügend Sponsoren, die jetzt nicht unbedingt da auf Werbung angewiesen wären und halt trotzdem einfach sponsoren. Ich meine jetzt so, aufgrund der Tatsache, dass jetzt beispielsweise um Einnahmen zu nennen, Team Telekom da jetzt damals, also die Telekom damals das Team sponserte, glaube ich jetzt nicht, dass die Telekom deshalb jetzt groß an Bekanntheit gewann. Ich glaube, Telekom war jetzt eine Marke, die kannte jeder schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, so Bora, dass für die das natürlich ein interessanter Markt ist, weil Bora ist jetzt für mich, wäre ich jetzt nicht schon ein bisschen radsportaffin, wäre es für mich jetzt eher eine unbekannte Marke.
Ja, wobei dann frage ich mich, dann finde ich es einen krassen Move, es direkt 5 Jahre zu machen. Weißt du, nicht zu sagen, okay, lass uns mal 2 Jahre machen. Und dann gucken wir mal, wie viel uns das wirklich gebracht hat. Also ich bin da, nicht, dass ich mich nicht darüber wahnsinnig freuen würde. Ne? Also ich freue mich für die Jungs unglaublich. Alles irgendwie komisch. Also
ich weiß es nicht. Es kann natürlich schon noch sein. Ich meine, 5 Jahre, vielleicht 5 Jahre zu relativ geringen Konditionen ist vielleicht besser als jetzt 2 Jahre.
Oder? Und dann nachverhandeln. Ja, das könnte natürlich auch ein Gedanke sein, der sich aufdrängt. Das stimmt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Morgen ja, gut, mit.
Was man vielleicht.
Ja.
Sorry, dass ich nochmal.
Immer.
Zur heutigen Etappe. Was man vielleicht nochmal sagen sollte: Der Weltmeister ist raus.
Das stimmt, Rudi Costa ist raus.
Rudi Costa hat aufgegeben. Also, er hat sich gewünscht, endlich mal auf eigene Faust da eine 3-wöchige Rundfahrt fahren zu können. Er hat sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder so gebremst gefühlt durch Valverde oder so. Im Endeffekt. Ja.
Außer Spesen nichts gewesen.
Das kann man nur sagen, okay, dafür, dass er Weltmeister ist und ja, ein relativ teures Gehalt wahrscheinlich frisst, kam da jetzt nicht so viel. Also Lampre hat sich da wahrscheinlich schon ein bisschen so mehr erwartet.
Das ist halt der Fluch des Regenbogentrikots.
Lampre jetzt auch schon mehrere Fahrer verloren, Richese raus, Modolo raus, 2 Fahrer, von denen man vielleicht hätte mal einen Außenseiter-Sieg erwarten können, Costa raus. Jetzt hat man noch einen Chris Horner, der vielleicht in den nächsten 2 Tagen sicherlich vielleicht mal einen Ausreißversuch starten wird und vielleicht auch aus einer Gruppe raus sicherlich in der Lage ist, einen Sieg zu holen. Ansonsten, neben einem Giro, der absolut in die Hose ging, Ulissi, darf man daran erinnern, er positiv getestet, muss man sagen, okay, die Saison ist bis jetzt außer Tour de Suisse Gesamtsieg für einen Eimer.
Ja, und glaubst du, ob Horner die Vuelta nochmal fahren wird?
Ja, wird er fahren.
Wird er auch Verteidigung fahren, okay.
Als Kapitän fahren.
Dann hoffe ich zumindest mal, dass für Horner das alles noch versöhnlich ausgeht. Und wie ich eben schon sagte, der Fluch des Regenbogentrikots, in dem Regenbogentrikot fährt man halt keine gute Tour. Das ist halt so. Ungeschriebenes Gesetz des Pechs. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen geht's auch wieder zur Sache. Also es kommen jetzt die Pyrenäen. Stehen jetzt auf dem Programm, quasi das dritte Gebirge. Ja, und morgen frei haben und die Etappe gucken wäre auch schön.
Ja, morgen, also die designierte Königsetappe rauf aufs Bladardet. In den letzten Jahren oder immer, wenn mal so eine Pyrenäen, also so eine typische Pyrenäen-Etappe anstand, man muss dazu sagen, die Pyrenäen, das sind dann oftmals ein bisschen kürzere Anstiege, allerdings dann doch einiges giftiger. Gab es dann doch noch den ein oder anderen Anstieg mehr in so einer Etappe. Also es war keine Seltenheit, dass man auch mal so 5 oder 6 Pässe da nacheinander fahren musste. Diesmal sind es nur 4. Allerdings, wenn man jetzt heute gesehen hat, was da jetzt wirklich mit einem Anstieg oder was man an einem Anstieg für Schäden anrichten konnte, kann man von ausgehen, da passiert morgen ordentlich was. Es ist eine sehr, sehr kurze Etappe, 124 Kilometer. Richtig losgehen wird es 80 Kilometer vor Schluss und 80 Kilometer vor Schluss, da stehen dann insgesamt dann auch noch ja, 35 Kilometer Klettern an. Also von 80 Kilometern 35 Kilometer Klettern ist eine Menge. Das geht eigentlich quasi nur hoch und runter.
Ja, und da möchte ich, also 124 Kilometer ist wirklich ausgesprochen kurz, aber nichtsdestotrotz, die werden es halt in sich haben. Ne? Also diese vier Zinken da möchte ich nicht, also möchte ich schon gerne hochfahren, würde ich gerne auch machen morgen. Allerdings aber nicht.
So eine Woche Zeit nehmen.
Nee, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das insgesamt sind. Also Ich würde jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel Prügel kassieren, wenn ich sagen würde, jetzt so morgens los und abends dann im Ziel ankommen, würde ich mir mit genügend Päuschen und Zeit auch zu, steht da irgendwie, so, kann man das hier überschlagen? Kannst du mal überschlagen, wie viele Höhenmeter das sind?
Warte mal, ich mach's.
500. Währenddessen, also ich würde mal, während du rechnest, würde ich mal behaupten, das wäre jetzt auch für einen einigermaßen trainierten. Ja,
vielleicht, wenn man die ganze Etappe zusammennimmt mit allen kleinen Mählen und Pipapo, käme ich wahrscheinlich bei 3000 raus etwa.
Das würde ich mir jetzt am Ende noch zutrauen. Also ich könnte mir dir vorstellen, die Etappe morgens sehr früh zu starten und abends dann oben beim letzten Berg in Sauerstoffzelt zu fallen. Nicht auszuschließen. Also ich bin da auch schon also 2500 auf 200 Kilometer, dann ist das mit weniger Strecke machbar, denke ich. Allerdings natürlich nicht mit dem Druck, es fahren zu müssen und zum anderen gegebenenfalls auch noch Gas geben zu müssen, weil ein anderer gerade vorne wegfährt. Das ist ja nochmal das andere, die andere Unbekannte in der Rechnung, die da morgen kommen wird.
Ja, wird es. Morgen wird es zur Sache gehen. Also man wird morgen wieder so zwei Kämpfe erleben. Der erste Kampf geht um die Gruppe und in der Gruppe muss man erwarten können, Rafael Majka, Joaquim Rodriguez, da geht es ums Bergtrikot, vielleicht auch ein Thomas Vöckler, der heute ordentlich Punkte gesammelt hat. Also morgen wird das Bergklassement vielleicht oder sogar wahrscheinlich schon vorentschieden bzw. entschieden werden. Ja. Und man weiß, ein Maika, der hat sogar in der Favoritengruppe oder aus der Favoritengruppe raus einen zweiten Platz belegen können in Chamrousse. Der hat sogar noch die Möglichkeit, vielleicht sogar auf den Schlussanstieg zu warten. Die Möglichkeit hat ein Rodriguez jetzt vielleicht nicht.
Maika führt gerade mit einem Punkt in der Bergtrikotwertung.
Richtig. Ein Fahrer, den man vielleicht sonst vorne noch erwarten könnte, war Mikkel Nieve, es ist da immer wieder zu erwarten, oder generell Sky-Fahrer, vielleicht auch ein Richie Porte, wenn er sich erholt hat, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten hinten könnte ich mir vorstellen, dass ein Thibaut Pinot, der jetzt wirklich in den letzten Tagen da doch ein starkes Team an seiner Seite hatte, dass er versucht, vielleicht nochmal die eine oder andere Sekunde seinen Konkurrenten abzunehmen. Er gilt nicht als der beste Zeitfahrer, hat allerdings am Berg jetzt auch heute gezeigt, dass er mit zu den Top 3 gehört, vielleicht auch sogar vielleicht am Berg mit Nibali zusammen der stärkste ist. Dann muss er es morgen probieren. Zum Peru gilt im Zeitfahren als deutlich stärker. Also morgen wird ein schönes Ding.
Ich denke auch, man muss sich jetzt ein bisschen so lösen von dem Kampf um das gelbe Trikot, weil das scheint für uns ja, wenn nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert, entschieden.
Der Traum lebt.
Der Traum lebt. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Ich wünsche dir den viel Spaß dabei. Der Traum lebt. Aber ansonsten wird's halt der schöne Kampf um die Podiumsplätze hinter Nibali. Was ja auch schön sein kann, ne? Also das hat ja auch seinen Wert. Und am
kein Mensch beschwert sich über einen Podiumsplatz. Ein Valverde ging in die Tour rein, hat gesagt, sein Ziel ist das Podium. Ein Perrault ist 37.
Das beste Alter.
Ach, ja. Der war bei der Tour noch nicht einmal in den Top 5. So viele Chancen wird er auch nicht mehr bekommen.
Nee, vor allen Dingen solch eine große Chance.
Ein Bardet, ein Pinot, das sind vielleicht despektierlich gesagt Nachwuchsfahrer. Wenn die mal wieder als Franzose aufs Podium fahren könnten, ich weiß gar nicht, seit wann das letzte Mal ist. Ist das nach Virenc? Jetzt vor 16 Jahren, 98, ist das erste Mal? Ich weiß es jetzt gar nicht. War Moreau auf dem Podium? Nee, ich glaube, Moreau wurde Vierter. Aber auf jeden Fall für die Franzosen Wahnsinn, die sind ja auch ohne die ganz große Erwartungshaltung reingegangen. Also
ja, also da sind ganz viele. Also wenn das, egal wer von den Fünfen irgendwie da am Ende dann auf dem Podium sitzt, jeder von denen wird sehr froh sein. Und ich glaube auch, dass da wirklich sehr, sehr viele froh sind, weil es auch sehr überraschend für sie ist. Das sind Leute, die haben damit nicht gerechnet, dass sie die Chance haben, die realistische Chance, auf dem Tourpodium zu stehen.
Was ich mir noch wünschen würde für die Tour und was vielleicht auch einem Nibali gut stehen würde, wäre, wenn er jetzt vielleicht auch mal jemanden aus seinem Konkurrentenfeld einen Sieg überlassen würde. Ich glaube, das würde ihm sehr gut tun.
Ja, ich glaube, das würde ihm, aber ich glaube, das passt nicht zu ihm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich kann es nicht erklären, warum. So vom Typ her glaube ich nicht, dass er dieses gönnerhafte, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals, bis jetzt war er wahrscheinlich auch noch nie in der Situation. Beim Giro hatte da hat er auch keine Geschenke gemacht, ne? Er ist nicht der Typ dafür. Es würde ihm und seinem Standing und seinem im Feld sehr, sehr gut tun, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich erwarte in den nächsten Tagen jetzt irgendwie noch einen schönen Kampf um das Podium. Vor allen Dingen die Etappe am Donnerstag finde ich ja nochmal sehr schön. Mit dem Tourmalet, also auch wirklich so ein ganz, ganz, ganz klassischer alter Berg der Tour de France. Das ist auch so eine ganz klassische Etappe irgendwie, oder? So, weiß nicht, wie oft die schon so gefahren wurde, aber
ja, es so ist wie man es kennt. Langweilige Etappe, würde ich fast sagen. Also das ist eine ganz, ganz langweilige Etappe, weil...
Nein, der Tourmalet ist als solcher für sich alleine schon schön.
Nein, weil auf dieser Etappe nichts passieren wird. Weil du allein vom Tourmalet bis unten, bis zum Beginn des Anstiegs nach Utterkam, hast du, wie viel sind es? 37 Kilometer oder 36 Kilometer. Du hast davon 17 Kilometer, die jetzt ganz leicht bergab führen, wo jedes Team nachbolzen wird ohne Ende. Das heißt, kein Mensch wird überhaupt auf die Idee kommen, da vielleicht schon irgendwas zu riskieren. Also im Endeffekt wird da vieles verpuffen. Also
es gibt Etappen, wo das Profil die Etappe ist, wo die Berge die Geschichte erzählen. Da kommt es ja nicht nur immer drauf an, dass die sich bekriegen. Der Tourmalet als solcher ist immer ein Erlebnis.
Was für mich immer noch die eine geile Etappe war, auch wenn Timo Beil oder Jan Ulrich damals ordentlich in Anführungszeichen auch die Fresse bekam, war die Etappe 2001 mit Sieg von Armstrong in Alpe d'Huez. Col du Clondon, Col de la Madeleine und hinten noch Alpe d'Huez. Das war eine geile Etappe.
Ja, aber die lebt ja auch von diesen klassischen Bergen. Warte mal ab, am Donnerstag passiert irgendwas. Wir wissen nicht was, aber es wird was passieren.
Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht lässt Marcel Kittel am Tourmalet reisen.
Naja.
Aber dann wird's ganz spannend, ob er um...
Vielleicht wird der Freund des Hauses hier Enrico auch an dem Tag etwas über Degenkolb zu singen haben. Das mag ja auch noch sein. Dann wollen wir nochmal, dann die nächste Etappe ist wieder eine Flachetappe, nichts Besonderes. Am Freitag, Samstag das Zeitfahren und Sonntag der große Tag des Jens Vogt. Er wird alleine auf dem Champs-Élysées nochmal...
angekündigt. Also ich gehe davon aus, dass man ihm das zugesteht, dass er allein die erste Zielpassage...
Ich fände es schön und ich fände ja auch toll, wenn er möglicherweise vielleicht irgendwie an der Etappe am Freitag vielleicht auch nochmal in eine Gruppe gehen könnte. Ich weiß nicht, wie platt er ist. Er hat ja sich nicht mehr gezeigt in den letzten Tagen groß. Und dort sich vielleicht nochmal das Trikot oder die Nummer des kämpferischsten Fahrers holt, um damit dreimal den kämpferischsten Fahrer gehabt zu haben, was ja dann auch eine Aussicht wäre, weswegen ihm mal rein gewissens diese Ehrung am Ende der Tour nochmal geben könnte.
Diese kämpferischste Fahrernummer, da bin ich eigentlich fast hundertprozentig davon überzeugt, dass er sich die in Paris auch holt, also auf der Etappe.
Mhm. Ja, das wird ja dann wird's ja wahrscheinlich auch schon reichen. Also das, wenn Jens Vogt am, ich werde es am Sonntag aufnehmen, um mir das Finale hier anzuschauen, hab einen Gast hier. Und wenn Jens Vogt an dem Tag irgendwie da die Kämpfe, da mache ich noch eine Flasche Sekt auf.
Aber gut, auf der anderen Seite denke ich, hätte es auch ein Tony Martin verdient. Was der geleistet hat auf seiner Etappe, da auf der er ausgerissen ist und es gewonnen hat. Zum einen noch dazu die Etappe, bei der da Michael Kwiatkowski da. Ja gut, es ist Lager in Kwiatkowski. Also wäre das andersrum gewesen, Tony Martin hätte seinen Kompagnon da wirklich kaputt gefahren. Also eventuell kommt ja morgen oder übermorgen nochmal so eine Etappe, auf der Tony Martin da nochmal alles zeigen kann. Und wenn Tony Martin nochmal einigermaßen da gut durchkommt, wäre ich da fast schon für Tony Martin.
Mhm.
Ich glaube einfach, dass die Tour zu groß ist vom Stellenwert, um da dann vielleicht noch sentimentale Geschenke zu verteilen. Das ist meine Meinung.
Ja, aber dafür ist Jens Vogt zu groß, dass man ihm nicht so ein Geschenk zugestehen würde. Aber warten wir mal ab. Wir werden am Sonntag mehr wissen.
Das ja, ich meine, wenn er diese rote Rückennummer am Sonntag bekommt, dann darf er aufs Podium. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es ihm dann so viel mehr bedeuten würde, wenn er dann für die ganze Tour als kämpferischer Fahrer rausgekommen.
Okay, ja. Hast du recht.
Ich glaube, bei einer Etappe ist es immer sehr, sehr subjektiv, wenn du da nimmst. Und ich glaube, im ganzen Trubel würde das dann sowieso ein Stück weit untergehen, ob man es ihm zugestehen würde. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass er das dann scherzhaft nach der ersten Zielpassage erstmal durchzieht, diesen Angriff.
Ja, das hatten wir ja schon in der ersten.
Aber so für die ganze Tour muss man schon sehen, also so ganz, ganz stark wie in den vergangenen Jahren hat.
Ja, ich würde das auch mehr als Reminiszenz an die alten Zeiten, so als Gesamtkunstwerk Jens Vogt betrachten, eine solche Ehrung. Und nicht jetzt herausgegriffen für diese eine Tour. Das wäre in diesem Falle wohl doch ein bisschen unangebracht, aber so einer tritt nicht alle Jahre ab, finde ich. Und da könnte man das
überlegen. Ja, wobei es doch immer so, also ja, gut, okay. Wobei man sagen kann, gerade so in den letzten Jahren waren so einige dabei, wo man sagen konnte, okay, gut, tritt nicht alle Jahre ab. Also ein Stuart O'Grady, ein George Hinkepie, ja, keine Ahnung, wer vielleicht. Ja gut, Thor Hischoft hat es dieses Jahr leider nicht mehr zur Tour geschafft. Eigentlich sehr, sehr schade drum. Thor Hischoft auch ein wahnsinnig starker Tour de France-Fahrer. Einer meiner Lieblingsfahrer, der jetzt leider auch nicht mehr dabei ist. Ich glaube, es gibt eigentlich fast jedes Jahr so ein, zwei Fahrer, wo man sagen könnte, Mensch, die letzte Tour, was haben die uns schöne Stunden bereitet? Also gut, Jens Vogt mit seiner Geschichte, so viele Touren gefahren.
Ja, das ist nochmal eine andere Nummer. Naja. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass wir gar nicht wissen, wann wir die nächste Folge aufnehmen können. Gell?
Also ich würde.
Das Problem ist einfach, dass wir Freitagmorgen ja abreisen.
Ja, prinzipiell Donnerstagabend stehe ich schon zur Verfügung.
Nee, da bin ich noch unterwegs und habe noch zu tun. Wir gucken das mal spontan und dann können wir vielleicht noch mal kurz zu dem etwas, traurigen kommen. Du schaffst es leider nicht zu Rad am Ring. Warum brauchen wir gar nicht groß ausbreiten, ist halt so. Da sind zu viele Sachen gerade im Moment, aber wir mögen uns trotzdem noch, ne Chris?
Ja. Ich hätte dir zu gern Windschatten geboten und meinte.
Ja, es ist nicht so, dass irgendeiner hier Streit mit irgendjemand hat. Nicht, dass irgendwelche bösen Gerüchte auftauchen. Aber vielleicht können wir die Chance so nutzen, dass wir noch jemanden reaktivieren. Also, falls jemand sehr, sehr kurzfristig Zeit und Lust hat, für den Chris einzuspringen, dann möge er sich schnellstmöglich melden. Ihr braucht auch nicht, wenn ihr, also es geht, wie habe ich das dir gegenüber mal gesagt, es kommt jetzt nicht auf die Zeit an, wie schnell man ist, es geht um Spaß an der Sache. Und der Chris wird euch auch anfeuern, jetzt so gedanklich, oder?
Ja, mit Sicherheit, ich bin in Gedanken bei euch.
Ja, wenn also jemand Lust hat, grundsätzlich werden wir da sein, auch für alle, die uns besuchen wollen, die uns Hallo sagen möchten. Wir werden Freitag am Nachmittag anreisen, tätowiert es euch auf den Unterarm, sind in den Parzellen DD 68 und 69. Da könnt ihr uns immer Hallo sagen. Also jetzt nachts um drei betrunken vorm Zelt stehen, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. Aber
ansonsten lege ich mir das dann doch nochmal.
Ja, das habe ich mir gedacht. Aber sagt immer Hallo, DD 68, wie die 68er, die wir so verehren. Und wenn jemand sagt, okay, ich traue mir das zu, vielleicht ein paar Runden einzuspringen, also wir können nur eine Person jetzt noch aufnehmen. Das heißt, wenn einer sagt, wenn der Erste jetzt sagt, ich bin die komplett die ganze Zeit dabei und möchte und kann mitfahren, dann hat er den Platz. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kann nur am Samstag und wird dann aber für zwei Runden mal einspringen, ne, eine so irgendwie um 2 Uhr nachmittags oder um 3 Uhr nachmittags und eine dann nochmal um 6 Uhr abends oder so, dann wäre uns ja auch schon mal ein bisschen noch geholfen. Ne? Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach an die info@velohome.de. Natürlich kann ich während der normalen Arbeitszeit vielleicht nicht sofort antworten, sondern am Abend erst, aber wer für den Chris einspringen, also der Chris hinterlässt eine Lücke. Das ist gar keine Frage, aber
Eine große Lücke,
aber es nützt ja nichts, wir müssen nach vorne schauen. Da sind wir ganz pragmatisch. Der Chris ist raus, wir haben ihn raus entsorgt.
Ich bin quasi dismissed.
Ja.
Ich bekomme keine
Rose. Du bekommst keine Rose. Du bist raus. Ist halt so. Aber wenn sich das jemand zutraut, meldet euch einfach, dann können wir auch kurzfristig miteinander sprechen und telefonieren und da würde sich dann schon was ergeben. Und ja, das werden wir dann jetzt auch nochmal über die normalen Social-Media-Kanäle raushauen und ansonsten freuen wir uns. Schade, dass es nicht klappt bei dir, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Ne? Es gibt ja immer noch ein nächstes Jahr. Und dann ist vielleicht alles ein bisschen gesettelter und ruhiger und dann wird's gut.
Mit Sicherheit. Also ich muss aus meiner Sicht nochmal sagen, dass es mich natürlich auch sehr wurmt, dass ich nicht dabei sein kann, aber da kamen jetzt wirklich seit Anfang des Jahres so einige Dinge zusammen, die es mir leider nicht ermöglichen, da jetzt wirklich sowohl was das Sportliche angeht, als auch das Private. Da jetzt
ja, ist halt so und sowas kann immer passieren und sowas gibt's immer und das ist ja, wie gesagt, das ist nur diesen äußeren Umständen, wir mögen uns noch alle. Ja, so ist es halt. So, dann werden wir irgendwie mal schauen, ob es am Donnerstag noch klappt, wenn dann nur ganz rudimentär und kurz. Oder ansonsten müssen wir dann in der nächsten Woche schon den kompletten Rückblick machen. Das werden wir mal gucken. Und ein Gruß nach Berlin, ein Gruß an alle Hörer. Danke fürs Zuhören und habt eine schöne Zeit, habt eine schöne paar Resttage mit der Tour. Besucht uns bei Rad und Ring. Noch etwas kurz. Wir haben uns kurz vorher überlegt, die ganze Zeit, wie wir die Berichterstattung von Rad am Ring machen. Ich bin ja ein bekannter Facebook-Hasser, aber irgendwie ist das ja dann doch die einfachste Form und Twitter eher mein Ding, das haben wir jetzt dann aber dann nur Twitter ist auch blöd. Und dann haben wir ganz einfach überlegt, wir machen es per Instagram. Da können wir es direkt an Twitter und Facebook weiterleiten. Und dann könnt ihr da es verfolgen und seht es uns nach, wenn wir dann vielleicht auch nicht auf irgendwelche Kommentare und so zeitnah antworten können, weil wir sind da auch noch um ein bisschen Rennen zu fahren. Und wir versuchen es, aber seht es uns bitte nach. Und wir werden auch dort dann eine schöne Folge Wille Home hoffentlich aufnehmen. Und das alles ein bisschen zusammenschneiden und hübsch machen. Und dann werdet ihr hinterher ein bisschen daran teilhaben. Okay. Das war's. Tschüss.
Ciao.